1946. Zwischen Trümmern, Hoffnung und dem Mut zum Neubeginn. In dieser Folge von 3x5 stehen Romane im Mittelpunkt, die das Jahr 1946 in Deutschland beleuchten. Es war eine Zeit zwischen Zusammenbruch und Aufbruch. In den Scherben das Licht, die weiße Nacht und die Dolmetscherin erzählen von Menschen, die in einer zerstörten Welt Orientierung, Menschlichkeit und neue Perspektiven suchen. Zwischen Ruinen, Schuldfragen und vorsichtigen Hoffnungen zeigen diese Geschichten, wie schwer der Neuanfang nach dem Krieg war. Sie tragen außerdem dazu bei, dass man diese dunkle Zeit nicht vergisst und sie auf gar keinen Fall sich wiederholen lässt. Ja, ich beginne mit einem Krimi. Die Weiße Nacht von Anne Stern ist der erste Fall für König und Faber. Es geht nach Berlin, 1946. Lou Faber ist dabei, die Ruinen der Stadt zu fotografieren, als sie die Leiche einer Frau entdeckt. Sofort benachrichtigt sie die Polizei. Kommissar Alfred König beschlagnahmt die Aufnahmen. Wenig später finden sich zwei weitere Leichen, die offenbar Opfer vom selben Täter sind. Der Mörder nimmt sich jedes Mal die Zeit, den Leichen die Hände wie zum Gebet zu falten. Lou erinnert diese Haltung an Kinder, die das Nachtgebet sprechen sollen. Während sich König langsam durch die falschen Fährten kämpft, wird auch sein Hauptverdächtiger tot aufgefunden. Seine Leiche passt so gar nicht ins Muster. Anne Stern beginnt mit diesem historischen Krimi eine Reihe um das Ermittlerpaar König und Faber. Der Winter 1946 zählt zu den kältesten Wintern des 20. Jahrhunderts und forderte die Überlebenden des Krieges. Viele Menschen haben im Bombenhagel ihren Wohnraum verloren und suchten zwischen den Ruinen Schutz. Die wenigen Lebensmittel waren nur mit Marken zu bekommen. Das förderte den Schwarzmarkt und die Kriminalität war irgendwie allgegenwärtig. König wurde im Krieg verletzt. Seine Versuche, sich dem nationalsozialistischen Gedanken entgegenzustellen, kosteten ihn ein Auge. Auch Lou war auf ihre Weise im Widerstand tätig. In der Zeit der Entnazifizierung haben sich so zwei gefunden, die dieselbe Auffassung haben. Gerade am Beispiel der Fotografin wird deutlich, wie schwierig es war, nach Kriegsende sein Leben wieder aufzunehmen. Der Krimi folgt einem klassischen Aufbau. Zuerst gibt es einen Mordfall, der gibt Rätsel auf, und der zweite Leichenfund lässt erahnen, dass sich die Mordkommission bei den Ermittlungen beeilen sollte. Erste spärliche Hinweise weisen einen Weg zur Motivation des Täters. An diesem Punkt beginnt man auch beim Lesen, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Zu gerne würde ich jetzt über das Thema sprechen, aber euch würde es vermutlich den Spaß am Selberlesen verderben. Durch den aufkommenden Zeitdruck steigt natürlich auch die Spannung und zusätzlich hofft man, dass den inzwischen liebgewonnenen Figuren nichts passiert. Die letzten Seiten bieten noch einen Ausblick, wie es in der Reihe weitergehen könnte. Mit Die Weiße Nacht beginnt also eine neue Krimireihe von Anne Stern. Wie schon Hulda Gold agiert auch Alfred König in Berlin, allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg. Im ersten Band werden die beiden Hauptfiguren König und Faber eingeführt. Ihre Lebensumstände werden nachfühlbar beschrieben. Und man kann sich bildhaft vorstellen, mit welchen Hürden sie täglich ihr Leben gemeistert haben. Die katastrophalen Wetterbedingungen trafen die Überlebenden des Krieges wirklich heftig. Die Figuren müssen sich auch der Frage stellen, inwieweit sie Schuld an den 12 Jahren Naziregime hatten. Der Krimi zeigt somit einen spannenden Fall vor der bildhaften Kulisse der Nachkriegszeit. Im selben Jahr, aber in Hamburg, beschreibt Carmen Korn in den Scherben das Licht, das Leben in Hamburgs Ruinen. Nach dem Zweiten Weltkrieg liegt die Stadt in Trümmern. Viele Menschen haben ihre Bleibe verloren und suchen in den Überresten der Mauern Schutz. Die erst 14-jährige Gisela hat im Bombenhagel sowohl ihre Mutter als auch ihre Schwester verloren. Ihr Vater gilt schon länger als verschollen. Als sie einen Keller entdeckt, hofft sie auf ein sicheres Zuhause. Allerdings wohnen dort schon die ehemalige Schauspielerin Friede und der 16-jährige Gerd. Auch Gerd hat im Krieg seine Familie verloren. Die drei kümmern sich umeinander und geben sich Halt in dieser schwierigen Zeit. Carmen Korn beschreibt in den Scherben das Licht Hamburg in der Nachkriegszeit. Rund 10 Jahre erleben die Leser den Wiederaufbau einer Stadt. Begonnen mit dem eisigen Winter 1946, in dem sämtliches Brennmaterial verheizt wurde, über den Marshallplan, die Währungsreform bis zum beginnenden Kalten Krieg lässt die Hamburger Autorin mit ihren Figuren diese vergangene Zeit wieder lebendig werden. Man hat das Gefühl, jedes noch so kleine Detail wurde akribisch recherchiert und mit der Geschichte verwoben. Es werden die bekannten Ereignisse erwähnt, aber auch Wiedereröffnungen von Geschäften und deren Inhaber, politische Hintergründe und immer wieder der Aufbau der Häuser. Es ist wie eine Zeitreise zwischen zwei Buchdeckeln. Gisela, Gerd und Friede bilden als fiktive Figuren nicht nur eine Wohngemeinschaft, sondern bilden 3 Gesellschaftsgruppen ab, die besonders betroffen waren. Friede hatte als Schauspielerin in früheren Zeiten Erfolg. Sie hatte gleich 2 Verehrer. Einer war reich, der andere ein jüdischer Journalist. Sie fragt sich, ob nicht der eine für das Leid des anderen gesorgt hatte. Gerd und Gisela sind auf der Suche nach ihrer Familie. Sie wurden damals auseinandergerissen und wissen nicht, wer von ihnen überlebt hat. Über Hilfsdienste konnte man Listen einsehen, ob Angehörige aus den Konzentrationslagern befreit wurden. Die schwankende Hoffnung wird bei beiden Figuren greifbar. Es ist ein hoffnungsvoller Roman über Freundschaft, Zusammengehörigkeit und Hilfsbereitschaft. Vor allem aber bildet er das Leben der Zivilbevölkerung in den 10 Jahren nach Kriegsende ab. In den Scherben das Licht ist ein eindrucksvoller, ruhiger Roman über das Überleben und den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Carmen Korn verbindet akribisch recherchierte Zeitgeschichte mit berührenden persönlichen Schicksalen und macht die Nachkriegsjahre in Hamburg eindringlich erfahrbar. Besonders überzeugend ist, wie die Autorin große historische Ereignisse durch den Alltag ihrer Figuren spürbar macht. Die Geschichte lebt weniger von dramatischen Zuspitzungen als von leisen Momenten der Solidarität und Hoffnung. Ein Roman, der zeigt, wie aus Trümmern Gemeinschaft entsteht und Menschlichkeit selbst in dunkelsten Zeiten Bestand hat. Während in den vorigen Titeln der Fokus auf der Bevölkerung lag, lenkt Titus Müller in Die Dolmetscherin den Blick auf die Nazi-Verbrecher vor Gericht. Es geht nach Nürnberg 1945. Asta bewirbt sich als Dolmetscherin beim Internationalen Militärgerichtshof. Sie will unbedingt in nächster Nähe sein, wenn die Größen des Nationalsozialismus verurteilt werden. Die Amerikanerin hat allerdings ein Geheimnis, das ihre Landsleute keinesfalls erfahren dürfen. Zunächst reist sie ins luxemburgische Mondorf-le-Bain, wo 52 Kriegsverbrecher in einem Hotel unter strengster Bewachung untergebracht sind, während sich die Alliierten durch Beweise arbeiten und Anklageschriften verfassen. Als am 20. November der Prozess im Nürnberger Justizpalast beginnt, ist Asta weit mehr verstrickt, als sie ursprünglich geplant hatte. Titus Müller widmet sich in diesem historischen Roman einem der zentralen Themen der Nachkriegszeit in Deutschland. Die in diesem Roman behandelten Nürnberger Prozesse zur Ahndung der Hauptverbrechen des nationalsozialistischen Regimes dauerten knapp 1 Jahr. Es gab noch 12 weitere Prozesse, die weitere Schuldige verurteilten, sowie Ärzte, Industrielle, SS und Polizeiführer. Die Siegermächte USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich stellten jeweils einen Richter und einen Ankläger. Auf der Anklagebank saßen in diesem ersten Verfahren prominente NS-Größen wie Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop und Albert Speer. Die fiktive Figur Aster will miterleben, wie der ehemalige Reichsmarschall zur Rechenschaft gezogen wird. Aus ihrer Perspektive wird die Zeit des Prozesses im zerstörten Nürnberg erzählt. Es geht um Moral, Verantwortung und menschliche Abgründe. Die Schilderung des Verfahrens in seiner Gesamtansicht liest sich spannend wie ein Krimi. Die Richter mussten im Justizpalast unter den Augen der Weltöffentlichkeit für 24 Nazi-Größen eine gerechte Strafe finden. Müller schafft es, dass auch die Emotionen der Einzelnen greifbar werden. Er zeigt durch Aster und Leonard, der früher selbst Kriegsgefangener war, welche Wut, Ohnmacht und Enttäuschung in jedem war, der dem willkürlichen Handeln des Regimes ausgesetzt war. Gleichzeitig zeigt der Roman die Uneinsichtigkeit vieler Befehlsempfänger, die ihre Schuld relativieren oder von sich weisen. Immer wieder steht dabei die Frage nach Moral und Verantwortung im Raum. Müller bestückt eine düstere Zeit mit vielschichtigen Charakteren, die die historischen Fakten verdeutlichen. Durch die Dolmetscherin Aster erlebt man als Leser den Moment, in dem die Beschuldigten Farbe bekennen müssen. Noch 80 Jahre später erzeugen diese belegten Aussagen das Gefühl wie Abscheu. Genau darin liegt die große Stärke dieses Romans. Die Dolmetscherin ist ein eindringlicher historischer Roman, der die Nürnberger Prozesse aus einer ungewöhnlich nahen Perspektive erfahrbar macht. Titus Müller verbindet präzise recherchierte Fakten mit einer fiktiven Hauptfigur, durch die Schuld, Moral und Verantwortung emotional greifbar werden. Besonders beeindruckend ist, wie der Roman die innere Zerrissenheit der Zeit spiegelt, zwischen Gerechtigkeit und Rache, Aufarbeitung und Verdrängung. Die Sprache ist klar, die Atmosphäre beklemmend, sodass er nachhaltig wirkt. Ein Roman, der Geschichte nicht erklärt, sondern spürbar macht. Gerade deshalb hält er noch lange nach. Mit In den Scherben das Licht, Die weiße Nacht und Die Dolmetscherin habt ihr drei Romane kennengelernt, die das Jahr 1946 aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Sie zeigen, wie Leben, Beziehungen und moralische Fragen nach dem Krieg neu verhandelt wurden und wie aus den Trümmern eine Zukunft gebaut wird. Welcher Titel macht euch neugierig? Verratet es mir doch in den Kommentaren. Die Rezension und noch viele mehr lest ihr auf meinem Blog https://fraugoetheliest.wordpress.com.